Der Oenningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian, Jasper und Stefan.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, eigentlich überragenden Folge des Oenningschen Fußball-Podcasts. Mein Name ist Julian und ich unterhalte mich heute mal wieder mit Stefan und Jasper. Grüßt euch Jungs.
Moin.
Hallo, hallo.
Wisst ihr, was heute, wir schreiben den 10.03.2023, wisst ihr, was heute vor 25 Jahren war?
Das ist so eine richtige Julian-Frage mit diesen bestimmten Daten. Auch wenn man so, ja, wir waren doch damals irgendwann mal im Stadion. Ja, das war der 10. April 2006, sagt dann Julian.
Also ich glaube, dass ich das gar nicht tue, sondern dass das primär, dass du das mit meinem Papa verbindest,
Stefan. Ja, das stimmt. Der hat es ganz extrem, aber du machst es auch auf jeden Fall.
Ja, da fühle ich mich gelobt. Aber weiß denn jemand, was vor 25 Jahren war?
Ihr wart dann nicht neben dem Weserstadion am Trainingsgelände und habt Sebastian Mielitz irgendwie eine Flachpfeife genannt, oder?
Nein, der war dann auch noch gar nicht im Profikader. Nee,
ausgerechnet die Story war es nicht.
Aber wird mal wieder Zeit, dass wir darüber reden.
Nein, ich kläre dann mal auf und belehre euch. Es war nämlich die legendäre Wutrede von Giovanni Trapattoni.
Ah,
ihr erinnert euch.
Ja. Was erlauben Strunz?
Endlich wird das mal wieder hervorgeholt von diversen Zeitungen.
Das wird bestimmt die nächsten Tage ausgekramt werden. Habt ihr mitbekommen, was Mario Basler jetzt gesagt hat? Der hat ja zwei Bayern-Profis, ist er angegangen und hat sie als Flachpfeifen bezeichnet.
Ja, dazu habe ich auf Twitter auch was gesehen, wo dann einer mal so die gesamten Verfehlungen von Basler mal so aufgezählt hat, dass der irgendwie immer gesoffen hat, geraucht hat, vom CL-Finale 10 Bier getrunken hat, Poker gespielt hat, von einem Geheimagenten verfolgt wurde, der von Uli Hoeneß auf ihn angesetzt wurde und dass dann Basler sich quasi das Recht rausnimmt, andere Spieler als Flachpfeifen zu bezeichnen. Oh, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht.
Also in dem konkreten Fall jetzt ging es ja um Serge Gnabry und Leroy Sané, die ja auch tatsächlich momentan sehr wenig zum Einsatz kommen. Ähnlich ist es ja auch mit Joao Cancelo, ne? Der ist ja hoch gelobt worden, kam jetzt zu den Bayern und hat auch im ersten Spiel dann gegen Mainz ganz gut performt und seitdem ist Flaute. Also mich erinnert so ein bisschen an Massimo Oddo oder Alvaro Oriozola. Alles so Rechtsverteidiger, die nicht so wirklich Leistung bringen.
Na, ist der nicht auch Linksverteidiger und heißt der nicht, der Neuzugang im Winter heißt der nicht Diego Contento?
Der hat tatsächlich seine Karriere beendet.
Ah, echt?
Ja, der hatte ja dann nochmal seine Station beim SV Sandhausen und danach hat er dann komischerweise keinen neuen Verein mehr gefunden.
Hm. Wie? Kann ja nicht sein. Wo war der davor? Ich habe noch Düsseldorf und Bordeaux im Kopf.
Ja, ja, Bordeaux. Der ist von Bayern, glaube ich, zu Bordeaux gewechselt. Das dann vielleicht auch die nächste Station von Joao Cancelo.
Aber stand Contento genau wie Cancelo auch in der Weltelf, als sie damals gewählt wurde? Möglich, oder?
Apropos Außenverteidiger von Bayern München. Auch sehr kurios, was sich da diese Woche zugetragen hat. Das mit Mitchell Weiser, also kurz zur Erläuterung. Wir haben zwar eben schon über den 10.3. gesprochen. Wir nehmen aber heute am 7.3. abends auf. Das heißt auch noch vor der Champions League. Ja, Mitchell Weiser möchte algerischer Nationalspieler offenbar werden. Also da bin ich ja heute fast aus den Latschen gekippt.
Ja, über den Vater seiner Mutter, glaube ich, der Algerier war, wenn ich es richtig verstanden habe. Habe ich nicht mit gerechnet. Er hat auch direkt betont, dass er noch nie in Algerien war. Aber es wäre ein Abenteuer, hätte Lust drauf. Sehr, sehr lustig.
Ah, da sind mir noch ein paar andere Spieler eingefallen, die eigentlich in Deutschland geboren sind und dann sich doch für eine andere Nation dann entschieden haben. Ihr habt wahrscheinlich auch direkt an Heinrich Schmidtgeil gedacht, oder?
Der dann ich habe an Alexander Merkel gedacht, tatsächlich.
Ah, die könnten vielleicht auch eine Doppelsechs gebildet haben, weil Schmidtgeil ja auch für Kasachstan gespielt hat.
Das habe ich mich aber eben auch noch gefragt. Gab es jemals so die Außenverteidiger-Kombo Contento-Diekmeier? Haben die bei Sandhausen sich mal überschnitten?
Ah, dann hätte es, glaube ich, auch so eine Bild-Daily-Soap darüber gegeben, oder? Weil ich glaube, über Diekmeier gab es doch ich bin mir recht sicher, dass es irgendwie so eine, und wenn es nur eine drei- oder fünfteilige Doku war, wo sie dann über die, ich glaube, der hat ja auch mit seiner Frau drei oder vier Kinder, ich glaube, da gab es dann auch irgendwie mal so eine Serie drüber.
Dafür, dass du kein lineares Fernsehen schaust, hast du echt alles gesehen.
So ein Grundwissen ist das, so ein Basiswissen, das nimmt einem an ab einem bestimmten Punkt keiner mehr.
Aber ich bin mal gespannt jedenfalls, wie das dann mit Mitchell Weiser weitergeht, ob wir ihn dann bei der nächsten WM tatsächlich als Rechtsverteidiger sehen werden, vor ihm dann Karim Ziani und davor dann Karim Matmur. Also ich stelle mir das schon spektakulär vor.
Ja, aber gut, für manche Spieler hat sich ja dieser Schritt dann wirklich gelohnt. Wenn ich zum Beispiel an Kevin Prince Boateng denke, der war ja vor der WM 2010 bei, was war das? War das Portsmouth oder wo war das noch?
Er war auf jeden Fall mal bei Portsmouth, ja.
Genau, und war natürlich ein irgendwie talentierter Spieler, aber der wäre wahrscheinlich ohne diese WM dann auch nicht danach beim AC Mailand gelandet, würde ich mal vermuten. Der hat ja ganz gut performt, also hier und da hat sich das schon aus karrieretechnischer Sicht natürlich gelohnt. Ob sich jetzt Weiser wie so ein Algerier dann irgendwie fühlt oder einen Bezug hat, weiß ich jetzt auch nicht.
Oder Germany Jones, der ja dann auch noch Kapitän war der US-Nationalmannschaft.
Ja.
Aber ich habe auch gerade nochmal hier zu Weiser das aufgerufen. Also ist, glaube ich, yet to be seen, aber sein Berater hat wohl schon Kontakt zu dem Verband gehabt. Und ich zitiere mal direkt: Der frühere DFB-Junior betonte, dass er noch nie in Algerien gewesen sei, aber etwas Afrikanisches in sich habe. Jeder, der ihn kennt, sage, dass ich vom Typ eher ausländische Wurzeln habe als deutsche, meinte Weiser.
Ah ja.
Kurios.
Okay, lassen wir mal so dahingestellt.
Ja.
Weil wir ja gerade schon eben über diesen Mann gesprochen haben, über Kevin Prince Boateng. Der hat ja nicht nur bei Portsmouth und Milan gespielt, sondern auch bei Schalke und Dortmund. Und das ist ja das Spiel, was am Wochenende ansteht. Das große Derby. Für Schalke das zweite innerhalb von einer Woche nach dem Sieg in Bochum. Jetzt gegen Dortmund. Was sind eure Tipps?
Schwer zu sagen. Beides sehr starke Serien. Aber ich glaube schon, dass Dortmund irgendwie 3-1 gewinnt oder so. Aber es wird sehr, sehr eng. Also erst hinten raus lässt dann irgendwann die Kraft nach bei Schalke.
Ich glaube, Dortmund geht recht schnell 4-0 in Führung. Und dann köpft Yoshida das 4-4 in der 96. Habe ich bei Tipico auch schon einiges drauf gewettet.
Das ist ein ziemlich wahrscheinliches Szenario tatsächlich. Also ich glaube, jetzt nachdem ihr hier zwei für Dortmund getippt habt, nee, Jasper, okay, bei dir war es ein Unentschieden zugegebenermaßen, dann gehe ich einfach mal auf Sieg Schalke. Ist ja auch Heimspiel, meine ich, oder?
Ja, dürfte sein. Da Schalke hat in Bochum gespielt am Wochenende.
Ja.
Ja, ich bin wirklich mal gespannt, weil ich meine, bei Dortmund läuft es ja derzeit wirklich sehr gut und jetzt auch mit Bayern, die hier und da auch mal Punkte liegen lassen, könnte es ja vielleicht dieses Jahr echt mal was werden zum ganz großen Wurf. Und da ist dann ja der Konkurrent aus dem Pott dann immer gewillt, nochmal so das finale Bein zu stellen. Ich kann mich noch gut an, da war das glaube ich umgekehrt, da war Dortmund im Abstiegskampf und Schalke war Zweiter oder fast Erster mit Smolarek und Frei, wo die fast am letzten Spieltag den Schalkern das versaut haben und dann Stuttgart Meister geworden ist.
33. Spieltag, 2-0 für Dortmund. Ich glaube, das Spiel habe ich sogar live im Stadion gesehen.
Krass.
Aber ja, das ist tatsächlich häufiger so. Insofern vielleicht jetzt auch wieder Sieg Schalke.
Ja, alles möglich. Übrigens live im Stadion. War es bestimmt auch geil beim Spiel Liverpool gegen Manchester United, was 7-0 ausgegangen ist. Da habe ich mir gedacht, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, von Alex Ferguson vielleicht nochmal John O'Shea und Wes Brown zu reaktivieren. Aber das sei mal dahingestellt. Sehr geil, einfach, dass dieses Spiel von Jamie Carragher und Gary Neville begleitet worden ist als Kommentatoren. Und die beiden wurden während des Spiels die ganze Zeit gefilmt. Und da gibt es jetzt überragende Mitschnitte, wie man die beiden sieht, wie sie dieses Spiel mitverfolgen. Und Jamie Carragher halt entsprechend 7-mal sich brutal freut und Gary Neville immer so ein bisschen weiter nach unten in seinem Sitz sinkt und einfach angepisst des Todes ist. Überragend.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch das Twitter-Profilbild von Jamie Carragher, das Bild nach dem 7-0. Und es gibt ja noch eine andere lustige Szene, wo Saunders, den kannte ich gar nicht, aber irgendwie vorm Spiel sagt er so, nee, ich war lange nicht mehr so überzeugt davon, dass Liverpool gewinnt. Und dann Neville und noch ein anderer ehemaliger Manchester United-Spieler, ich weiß nicht mehr welcher, die lachen dann so, lachen ihn so ein bisschen aus und dann gewinnt Liverpool 7-0.
Ich habe dazu auch noch eine ganz interessante Statistik von Mourinho gesehen, der jetzt auch mit AS Rom derzeit in aller Munde ist, jetzt auch Juve ja mit 1-0 geschlagen hat und in der Serie A ja auch ganz gut performt. Und der hat es nämlich, ich glaube, der war 2 oder 2,5 Jahre bei Manchester United und hat einmal mehr als 3 Gegentore bekommen. Und ich glaube, der ist jetzt so seit 2, 2,5 Jahren, glaube ich, halt eben nicht mehr Chefcoach. Und seitdem hat United diverse Male 3 oder mehr Gegentore bekommen. Da haben sie das dann mal aufgelistet. Also hat das Special One vielleicht auch gar nicht so schlechte Arbeit da geleistet. Ich glaube, der ist ja auch Vizemeister zumindest einmal geworden mit dem Kader.
Und Europa-League-Sieger, oder? 2000
und irgendwann. Mit Zlatan, glaube ich, auch, ne? Das fiel da auch, glaube ich, rein.
Ja. Wenn wir gerade schon beim internationalen Fußball sind, möchte ich noch mal ganz kurz zurück zur Premier League, weil ich es auch sehr geil finde, dass Arsenal ja jetzt mal wieder an der Meisterschaft schnuppert, nachdem es ja jahrelang nicht so rosig um den Verein stand. Es sind ja 98, 2002 und 2004 Meister geworden. Interessanterweise jedes Mal mit Patrick Vieira im Mittelfeld. Und jetzt haben sie ja vor dieser Saison ausgerechnet Fabio Vieira, genauso geschrieben der Nachname, von Porto geholt und jetzt kündigt sich die nächste Meisterschaft an. Ist das das Erfolgsrezept bei Arsenal momentan? Also der Name Vieira?
Ganz augenscheinlich. Das ist ja so eindeutig, das kann nicht nur Korrelation sein, das muss Kausation sein.
Ähnlich kausal wie der Fakt, dass in jedem WM-Kader, also Siegerkader der deutschen Nationalmannschaft, ein Eintracht Frankfurt-Spieler vertreten war. Das kann auch kein Zufall sein, denke ich.
Ah, kannst du die alle aufzählen?
74 war es, glaube ich, Hölzenbein, der auch den Elfer rausgeholt hat.
Erster, an den ich gedacht hätte, ja.
Ja, vielleicht auch noch einen weiteren. 90 war, sofern mich nicht alles täuscht, vielleicht Andi Möller noch Frankfurter, möglicherweise. Hm. Und ja, 2014, jetzt wird es gerade dünn. War da Erik Durm?
Aber der war da noch bei Dortmund, oder?
Ja, der war bei Dortmund damals noch.
Oder habe ich gerade Mist erzählt? Kann auch sein. Aber ich meine, das irgendwo gelesen zu haben, dass es noch einen Frankfurt-Spieler im Kader gab.
Ich habe in der Zwischenzeit auch nochmal den WM-Kader 2014 aufgerufen und finde da bei bestem Willen keinen Frankfurter.
Ich war mir echt sehr sicher, das neulich irgendwo gelesen zu haben. Na gut.
Ja, du hast es vielleicht neulich gelesen, aber vielleicht wurde es 2010 geschrieben.
Aber man sieht doch, dass wir uns hier bessern. Also wir korrigieren doch jetzt schon innerhalb der Sendung.
Ja.
Das ist ja schon mal viel wert. Ja, Leute, ist denn bei euch irgendwas fußballtechnisch Interessantes passiert die letzten Tage? Wart ihr im Stadion?
Ja, in der Tat. Ich war am Wochenende im Stadion und habe mir den HSV gegen Nürnberg angeschaut, weil ich mir dachte, die beiden Ex-Clubs von Oenning, vom Namensgeber dieser Seite, vom Gott quasi, da muss man doch mal vorbeischauen. Und ja, war auf jeden Fall ein ganz unterhaltsames Spiel. War natürlich auch vor dem Hintergrund interessant, dass ja auch Hacking auf seinen Ex-Verein jetzt getroffen ist. Aber war dementsprechend natürlich auch eine sehr, sehr einseitige Angelegenheit für alle, die das nicht mitbekommen haben. 3-0 für den HSV und ein viertes Tor wurde noch aberkannt. Und ja, meine Jacke, mit der ich heute im Office war, riecht immer noch nach Bier. Das ist mir dann so heute auf dem Rückweg mal aufgefallen, obwohl ich die draußen gelüftet hatte, weil einer hinter mir stand immer so mit dem Bier und dann so, ja, ja. Und dementsprechend so ein Liter Bier hatte ich bestimmt dann auf der Jacke.
Und wie war das auf den Außenverteidigerpositionen? Dennis Diekmeier, erste Halbzeit Nürnberg und zweite Halbzeit dann HSV?
Ja, genau. Und es war halt auch natürlich für die ganzen HSV-Fans mal wieder nah am Herzinfarkt, als Timothy Atuba diverse Übersteiger am eigenen 16er präsentiert hat, so in den ersten 20 Minuten.
Hat David Jarolim auch die Seiten gewechselt?
David Jarolim hat auch auf beiden Seiten gespielt, hat jeweils eine gelbe Karte bekommen, aber weil das dann nur für einen Verein immer war, durfte er dann draufbleiben.
Okay. Genau. Jasper, geile, unerwartete Überleitung jetzt tatsächlich, denn wir fangen jetzt an mit dem ersten Spiel, was wir haben, und das heißt ja bekanntlich, wer hat mehr? Und eigentlich hatte ich mir überlegt, dass ich die erste Frage nehme, wer hat mehr? Hansa Rostock oder Werder Bremen? Aber das Wortspiel mit dem mehr war mir dann doch zu doof. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, wer mehr Spiele unter Michael Oenning gemacht hat. Und zur Auswahl stehen da Javier Pinola oder Albert Bunyako. Jasper, die Frage geht natürlich an dich.
Fängst mit den einfachen Fragen direkt mal an, ne? Also ich habe natürlich überhaupt gar keine Ahnung, würde aber einfach mal tippen, weil Pinola natürlich eine Vereinslegende ist und da gefühlt 10 Jahre gespielt hat. Das ist, obwohl, es könnte natürlich auch sein, dass du mich damit in die Falle locken willst. Ja, ist mir auch egal. Ich hätte jetzt mal getippt, dass Pinola mehr Spiele gemacht hat unter Oenning.
Ganz genau, es gibt keine Falle. Javier Pinola ist richtig, hat glaube ich so roundabout über 40 Spiele gemacht und Bunyaku ungefähr so 22 oder 24, ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben. Und damit kommen wir dann schon zur zweiten Frage, die diesmal an Stefan geht. Wer hat laut Kicker Sonderheft 2002, 2003 mehr Gewicht? Rüdiger Kauf oder Bastian Reinhardt?
Ist das das gleiche Kicker-Sonderheft, wo Caligula Rouge auf einmal 10 cm kleiner war?
Genau, also weil es ist dieselbe schlechte Quelle.
Welche Spieler waren zur Auswahl?
Immer noch Rüdiger Kauf oder Bastian Reinhardt.
Ich finde, Rüdiger Kauf wirkt eigentlich recht schmächtig. Ich würde sagen, Bastian Reinhardt ist da die richtige Antwort.
Ganz genau, Bastian Reinhardt 92 Kilogramm und Rüdiger Kauf quasi das Gegenteil mit 65 Kilogramm. Hätte ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Also ein defensiver Mittelfeldspieler mit sehr wenig Gewicht auf der Waage.
Ah, der kam über die Technik, ne? Klar.
Ja, ja.
Wie groß ist der denn?
Ja, ich glaube auch nur so 1,70.
Ah, okay. Den hätte ich ein bisschen bulliger erwartet. Irgendwie.
Aber Jasper, Größe ist ein gutes Thema. Denn wer ist denn größer von diesen beiden Spielern hier? Wilfried Sanou oder Matthew Amoah?
Also wenn mich nicht alles täuscht, waren die beiden nicht sonderlich groß. Ich glaube, dass Matthew Amoah sogar vielleicht unter 1,70 war an schlechten Tagen, wenn es ein bisschen kälter war. Und, und Sanou vielleicht, ich glaube, Sanou habe ich so mit 1,72 im Kopf, kann aber natürlich komplett falsch sein. Also ich glaube, Sanou ist von beiden der größere.
Damit liegst du voll daneben. Matthew Amoah ist 1,77 Meter groß.
Oh.
Und Wilfried Sanou nur 1,65 Meter.
1,65 Meter?
Genau.
Das ist echt klein. Das ist ja so 1 Zentimeter kleiner als Icke Hässler.
Und 4 Zentimeter kleiner als Piotr Truchowski.
Ja, aber immerhin, glaube ich, 2 Zentimeter größer als Michael Mifsud.
Und 1 Zentimeter kleiner als Diego Maradona.
Okay, jetzt gehen wir hier einmal die komplette Größentabelle durch. Aller Spieler, die es jemals gab.
Und 37 deswegen Zentimeter kleiner als Jan Koller. Einfach mal zur Einordnung, ne?
Ja, einfach mal zur Einordnung.
Galileo kommt jetzt noch mit Fußballfeldern gleich um die Ecke. Ja, okay, wieder was gelernt.
Wo ist Jumbo Schreiner, wenn man ihn mal braucht?
Ja. Der ist gerade New York.
So, Stefan, nächste für dich. Wo wir schon beim Thema große Städte sind. Okay, das ist eine richtig bekackte Überleitung, egal. Wer hat mehr Follower bei Instagram? Hertha BSC oder der SC Freiburg?
Puh, ich würde sagen, das sind beides Vereine, die eher national bekannt sind. Und da ist der SC Freiburg auf jeden Fall deutlich beliebter, glaube ich. Auch wenn Berlin so viele Einwohner hat. Die meisten, die ich hier treffe, interessieren sich einen Scheiß für Hertha. Deswegen würde ich mal sagen, der SC Freiburg hat mehr Follower auf Instagram.
Damit liegst du richtig. Hertha hat 272.000 Follower und der SC Freiburg 625.000. Was ich beachtlich finde, also dass Freiburg so viel hat, und auch im Vergleich zu Hertha, also wie du ja richtig sagst, Hauptstadtclub, da könnte man ja schon mehr erwarten.
Ja, bei Freiburg sind es ja wirklich, ist ja ein Vielfaches der Bevölkerung.
Ja, ich habe jetzt auch gesehen, dass das von diesem einen YouTuber, der ja jetzt in Berlin auch so eine Mannschaft gegründet hat, dass der Verein, glaube ich, jetzt schon mehr Follower bei Instagram hat als der Verein von Hertha nach irgendwie so einem Dreivierteljahr.
Ach, ja, ja, das habe ich auch nur ganz am Rande mitbekommen. Naja,
dieses Delay Sports, ne? Wie dem auch sei, Jasper, du bekommst die nächste Frage. Mhm. Die ist quasi maßgeschneidert für dich, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Welcher Verein warb denn länger für Opel auf der Brust? War das der FC Bayern München oder war das die AC Mailand?
Sehr schöne Frage. Also, Bayern war beim Champions League-Sieg 2001 noch mit Opel auf der Brust und ich glaube, die haben ab 2002 oder ab 2003 sind die zu T-Mobile dann gewechselt. Frage ist natürlich, wann die angefangen haben. Ich erinnere mich auch noch an diese schönen Bilder aus den 90ern, wo so ein Sven Scheuer im gelben Trikot auf einem Opel Kadett oder so sitzt. Dementsprechend wahrscheinlich so 8 Jahre könnten das schon ganz gut gewesen sein. Wahrscheinlich so, davor hatten die Commodore, glaube ich, in den 80ern relativ lang. Also ich würde mal tippen vom Gefühl, war das direkt der Sponsor davor oder weißt du, ob da noch was dazwischen war?
Du hast es genau richtig dargestellt. Also Commodore, dann Opel und dann T-Mobile.
Okay, also ich würde mal tippen, lass es mal vielleicht 10 Jahre. Ich bin gerade so zwischen 8 und 12 Jahren. So ein Mailand. Die Frage ist, beim zweiten CL-Sieg 2007, hatte der AC Mailand da noch Opel drauf? Weil 2003 auf jeden Fall. Ich meine auch, dass die in den 90ern, als die Mitte der 90er die CL gewonnen haben, da hatten sie Opel noch nicht drauf. Mein Bauchgefühl sagt jetzt einfach, dass der AC Milan länger Opel auf dem Trikot hatte.
Dann ist dein Bauchgefühl falsch. Obwohl es auch bei Milan sehr lang war. Die Bayern hatten es erstmalig 1989 und dann bis 2002, also quasi so, wie du es eben gesagt hast. Ab 2002, okay. 2003 gab es dann T-Mobile. Und Milan, da war Opel tatsächlich nur ein Jahr weniger oder kürzer auf der Brust. Die hatten es von 94 bis 2006, also auch ziemlich lang.
Ah, okay, weil es gibt, ich weiß nicht mehr genau, welche Saison das war. Es könnte vielleicht auch 93, 94 gewesen sein. Irgendwann hat Milan im Champions-League-Finale gegen Barcelona gespielt. Und das, vielleicht war es da gerade drauf oder gerade noch nicht. Aber gute Frage.
Weiter geht die wilde Fahrt. Stefan, wieder für dich. Wer hat mehr Jahre in der Bundesliga verbracht? War das der TSV 1860 München oder war das der MSV Duisburg? Beziehungsweise der Meidericher SV?
Beides Gründungsmitglieder, wenn mich nicht alles täuscht. 1860 auch Meister einmal in den Anfangsjahren mit Peter Radi Radenkovic, bin die Radi, bin die König. unter Max Merkel? Naja, das ist ja jetzt nicht der Inhalt der Frage. Duisburg, die waren auch echt lange noch, sind in der ersten Liga geblieben. Und 1860 hatte ja schon mal so einen Abstieg bis in die dritte Liga, in die Regionalliga, wo sie dann Lorand wieder hochgeführt hat. Und ich glaube, Duisburg war so bis in die späten 80er, 90er. Nicht unbedingt ein Fahrstuhlclub, lass mal 80er sein. Und dann waren die da vielleicht mal so 5 Jahre in der zweiten Liga, dann wieder hoch. Ich glaube, Duisburg hat insgesamt mehr Jahre. Ich würde sagen, Duisburg hat so 27 Jahre Erstliga-Zugehörigkeit und 1860. Wie lange sind die denn jetzt schon nicht mehr in der ersten Liga? Schon
nächsten Sommer 20 Jahre. Die sind 2004 abgestiegen.
Okay, ja, dann haben die so 19 Jahre Erstliga-Zugehörigkeit, also der MSV mehr.
Also deine Tendenz ist richtig. Der MSV Duisburg hat mehr als 1860 München. Und du warst auch wahnsinnig nah dran. Also 1860, 20 Jahre Bundesliga und Duisburg 28.
Boah,
also
Respekt.
Jeweils um einen verschätzt, also gut stark eingeordnet.
Das schreibe ich mir auf den Lebenslauf.
Das schreib du dir mal schön auf den Lebenslauf.
Bundesliga-Zugehörigkeiten gut einordnen.
Mhm. Kompetenzen.
Genau. Ja. Wollen wir mal Jaspers Kompetenz im selben Fachgebiet erfragen. Mhm. Wer hat mehr Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt? Ist das der 1. FC Magdeburg oder der FC Carl Zeiss Jena?
Eine ungleich schwierigere Frage, wie ich finde.
Geht, finde ich. Also,
aber weniger Jahre, über die man nachdenken muss.
Durchaus. Die eingleisige zweite Liga ab späte 70er und die dementsprechend Ostvereine kamen natürlich nochmal später hinzu. Magdeburg ist natürlich die letzten Jahre immer so ein bisschen zwischen zweiter und dritter Liga auch gerne mal gependelt. Befinden sich jetzt auch wieder im Abstiegskampf mit Titz in der zweiten Liga. Jena ist in meinem Kopf schon relativ lang von der Bildfläche verschwunden. Ich glaube, die hatten aber in den 90ern ein paar Jahre, wo die so in der zweiten Liga waren. Es ist wahrscheinlich auch relativ knapp. Ich kann da jetzt leider echt keine Jahre nennen, weil das, glaube ich, echt arg daneben gehen könnte. Ich tippe einfach mal auf Jena.
Ich will noch Jahreszahlen nennen, versuchen. Und ich würde auch sagen, dass es Jena ist. Die haben 6 Jahre zweite Liga gespielt und Magdeburg ist jetzt gerade in der 4. Zweitligasaison.
Also Tendenz ist auch richtig von Jasper. Carl Zeiss Jena war insgesamt 8 Jahre lang in der zweiten Liga und Magdeburg, für die ist es gerade tatsächlich erst die zweite Saison. Als sie das erste Mal in der zweiten Liga waren, hat ja Michael Oenning dann übernommen. Er konnte den Verein dann aber letztlich auch nicht in der Liga halten.
Und der Rest ist Geschichte.
Gut, Stefan, du wieder. Wer hat mehr Mitglieder? Ist das der FC Sevilla oder ist das Atletico Madrid?
Ich dachte, jetzt kommt da irgendwie Benfica Lissabon, weil die sind, glaube ich, der größte Sportverein der Welt. Dann hätte ich das gesagt. FC Sevilla ist ja, glaube ich, gar nicht der größere Verein in Sevilla. So Real Betis ist, glaube ich, beliebter. Atletico Madrid wiederum ja auch erst recht spät gegründet, aber 70er, 80er auch schon sehr, sehr groß. Ich würde mal sagen, Atletico Madrid hat mehr Mitglieder.
Ja, tatsächlich. Atletico Madrid ist mit 130.000 Mitgliedern der zweitgrößte Verein in Spanien. Nur Barcelona hat mehr. Entsprechend hat Atletico dann auch mehr als Real Madrid. Und der FC Sevilla hat nur 40.000 und selbst Real Betis hat mehr als der FC Sevilla. Gut, Jasper, kommen wir zu deiner letzten Frage in diesem Spiel. Wer hat denn mehr Länderspiele gemacht für Deutschland? Ist das Dieter Eils oder ist das Matthias Sammer?
Dieter Eils hat nur 96 mitgespielt. Sammer hat, glaube ich, direkt nach der Wende sein Debüt gegeben und wahrscheinlich so bis 97, 98 gespielt. Dementsprechend würde ich klar zu Matthias Sammer tendieren.
Vollkommen richtig. Matthias Sammer 51 Länderspiele für die BRD und Dieter Eils 31. Korrekt. Stefan, jetzt kommen wir zu deiner letzten Frage. Wer hat denn den höheren Schulabschluss? Ist das Thorsten Frings oder ist das Per Mertesacker?
Ja, da habe ich jetzt auch keine Ahnung. Das fällt mir auch schwer, da irgendwelche Sachen heranzuziehen und das zu bewerten.
Ich wüsste es.
Also ich glaube, Per Mertesacker, der hat ja nie in den U-Nationalmannschaften gespielt. Der hat sich da mehr noch auf Schule fokussiert, weil er nicht so sicher war, dass das mit der Karriere klappt. Und Frings hat das sofort alles da rein investiert. Deswegen sage ich, Per Mertesacker hat den höheren Schulabschluss.
Gymnasium Pattensen, glaube ich.
Ja, und das ist korrekt. Per Mertesacker hat Abitur gemacht, Thorsten Frings die mittlere Reife. Lustig in dem Zusammenhang übrigens, dass Marcel Jansen nicht nur seine Fußballerkarriere relativ früh in den Nagel gehängt hat, sondern auch seine Abiturlaufbahn in der 12. Klasse beendet hat und nicht das Abitur abgelegt hat.
Das hat Magath doch auch Draxler geraten. Magath hat Draxler geraten, nicht das Abitur zu machen.
Ja, ist immer eine gute Entscheidung.
Der hat Abi nie geliebt.
Sehr gut.
Hast du denn mitgezählt? Gibt es eine Wertung oder ist eigentlich egal?
Nee, ich habe nicht mitgezählt, aber jetzt anhand dessen, was mir in Erinnerung geblieben ist, würde ich behaupten, Stefan hat ein bisschen besser abgeschnitten. Aber wir sind ja hier auch keine Erbsenzähler.
Hast du irgendwas falsch beantwortet? Ich glaube nicht, oder?
Ah, gute Frage.
Ich habe hier ein 5-3 stehen, was für diese Fragen eigentlich schon eine recht gute Quote ist.
Ja, stimmt. Ich glaube, Stefan hat alles richtig beantwortet. Also Respekt, Stefan, dann brauchst du dich gleich beim Quiz ja nicht mehr reinzuhängen.
Kannst gleich noch ein bisschen auslaufen beim zweiten. Eben,
häng dich in die Eistonne und fertig. Ja.
Okay, eine gute Quote hatte nicht nur Stefan jetzt eben gerade beim Quiz, sondern ihr auch beim Mitmachen. Ha. Machen heute hier auch Überleitungen, Wahnsinn. Weil wir ja hier, wow. das könnt ihr ja jetzt immer bei Spotify sehen, wenn ihr runterscrollt, ist immer eine Frage, so ein Q&A, wo ihr mitmachen könnt. Und beim letzten Mal war da die Frage, welchen Verein ihr denn gerne wieder in der Bundesliga hättet. Und da haben sehr viele mitgemacht, so viele, dass wir nicht mal alle Antwortmöglichkeiten bei Spotify abbilden konnten, weil es da ein Limit gibt. Und die Top 3 habe ich mir da einfach mal rausgesucht. Und die sind auf Platz 1 Kaiserslautern, auf dem zweiten Platz der HSV und auf Rang 3 1860 München. Und Lautern hat da insgesamt doppelt so viele Stimmen wie HSV und 60. Also die Roten Teufel wollt ihr ganz, ganz besonders wieder in der ersten Liga sehen. Habt aber auch viele weitere schöne Vereine genannt. Cottbus kommt knapp dahinter, genauso wie Nürnberg, Rostock, Duisburg. Ulm wurde 4-mal genannt, fand ich auch eine überraschende Nennung. Auch sowas wie Essen, also die Hafenstraße, wollen auch Leute in der Bundesliga sehen. Und selbst Tasmania, Berlin, Haching, also ihr habt da auf jeden Fall einiges genannt. Genau, und das wird uns jetzt auch zu unserer Top 11 überleiten, weil wir uns da jetzt nämlich mal zum ersten FC Kaiserslautern unsere liebsten 11 Feldspieler oder 10 Feldspieler plus Keeper zusammengesucht haben. Wer von euch möchte denn da mal starten?
Ich kann gerne loslegen, weil ich es auch sehr gut nachvollziehen kann, dass man da den ersten FCK ausgewählt hat. Ich glaube, ich hätte mich auch für die Pfälzer entschieden. Obwohl man ja in Deutschland gemeinhin sagt, zu viele Kochs verderben den Brei, habe ich mich trotzdem im Tor für Georg und in der Innenverteidigung für Harry entschieden.
Wow.
An dem Witz habe ich eine halbe Stunde gesessen. Herrlich. Ich fand ihn richtig, richtig gut. genau, und dann aber die Verteidigung. Ich fand generell, man konnte super viele Spieler auswählen. Ich habe einfach direkt raus, glaube ich, meine 11 aufgeschrieben und über links und rechts dann mich natürlich für das kongeniale Duo Bill Chato und Herwin Chelo-Lembi entschieden, die, glaube ich, auch gemeinsam zu der Zeit von René Zeljagi tatsächlich da die Außenzange gebildet haben. In meinem 4-3-3 ist außerdem noch Alexander Knafs in der Innenverteidigung neben Harry Koch. Dann im Mittelfeld habe ich ich habe keine Außen ausgewählt. Ratinho habe ich mich jetzt mal gegen entschieden. Mario Basler nehme ich nicht rein, weil der so dumme Sachen sagt. Aber ich habe dann so eine schönes Dreieck mit zwei Defensiven und einem Offensiven. Defensiv habe ich mich dafür Marco Engelhardt und Nenad Bjelica entschieden. Offensiv habe ich überlegt, ja, vielleicht Chiracos Forza oder Michael Ballack, aber habe dann gedacht, nee, in der Top-11 bei uns muss ich schon Qualität durchsetzen. Deswegen habe ich da Selim Teber aufgestellt.
Selim Teber war bei Lautern, okay, krass.
Ja, da kam der, glaube ich, aus der Jugend sogar oder wurde zum Bundesligaspieler, hat seine ersten Spiele da gemacht, insgesamt, glaube ich, nur 2 Jahre. Aber ich assoziiere ihn damit, also kommt er in meine Top-11. Und dann im Sturm war er wirklich ein absolutes Überangebot. Ich habe mich gegen Olaf Marschall entschieden, weil ich dachte, der kommt bei euch sicher noch und habe mich stattdessen für Vratislav Lokvenc als Gegenstück zu Alexander Knafs, Miro Klose und Sridan Lakic entschieden.
Rund um Runde 11.
Ordentliches Team.
Bei Koch habe ich auch gesehen, der hat erst, glaube ich, mit 25 Bundesliga gespielt. Der wurde bei einem Pokalspiel gegen Bayern entdeckt. Das fand ich kurios.
Hier, Festenberg-Kreuth. Festenbergskreuth, wie heißt der?
Der Vorgänger von Kräuter Fürth, glaube ich, irgendwie, ja. Ne? Das wurde genau, danach zusammengelegt. Ja.
War das dieses eine Spiel, was die gegen Bayern gewonnen haben? Die haben sie doch mal rausgeworfen in der ersten Runde, ne? Ist das das Spiel, wo er entdeckt wurde?
Mhm. Ach ja. Ich meine, das war das. Und kurios, bei transfermarkt.de stand, dass er auch Länderspiele für die San Marino B-Auswahl absolviert hat. Also, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber fand ich witzig, dass es da stand. Also, wer weiß das schon.
Ja. Bei dem hat sich bestimmt auch Mitchell Weiser erkundigt, wie man das macht, ja. Wenn man da nochmal die Nationalelf irgendwie wechseln will im hohen Alter. Oder die Nationalität überhaupt. Dann mache ich doch mal weiter. Und ich habe mir nämlich überlegt, dass ich mal auf deutsche Spieler verzichte, weil ich sonst ein bisschen in Bredouille geraten wäre und so Spieler wie Horst Eckel oder Ottmar Walter und Fritz Walter hätte nominieren müssen. Und um das zu umgehen, habe ich, das sind ja alles sehr verdiente Spieler. Allerdings ist das ja schon alles ein bisschen sehr lang her und ich wollte jetzt so ein bisschen aktuellere Spieler zumindest nehmen, also aus diesem Jahrtausend beziehungsweise aus den 90ern. Habe mich dann im Tor für Jürgen Macho entschieden, als Österreicher, als Libero dann den Papa von Michael Katlec, Miroslav Katlec. In der Innenverteidigung dann genauso wie Stefan Alexander Knafs. Wir sind ja nicht bei DSDS hier. Und Jeff Strasser.
Sehr schön, ja.
Auf Hani Ramsi habe ich übrigens bewusst verzichtet.
Hast du schon zu viele Nicht-EU-Ausländer im Team?
Okay, der lag auf der Hand.
Der kam auf ein Silbertablett, ja.
Trotzdem gut. Schön umgesetzt, Stefan. Der ist tatsächlich er hat ja seine Strafe verbüßt, aber der wurde mal wegen sexueller Nötigung, vielleicht wusstet ihr das nicht, ich wusste es zumindest nicht, wegen sexueller Nötigung wurde er mal verurteilt zu 8 Monaten auf Bewährung tatsächlich, weil er 2001 in einer Gaststätte wohl, ich denke mal, eine weibliche Person zu irgendwelchen Dingen genötigt hat. Und er hat es dann auch zugegeben und so weiter und so fort. Deswegen ist er bei mir da rausgeflogen. Im defensiven Mittelfeld habe ich dann Dimitrios Gramotzes und Marian Ristov. Auf dem, im rechten Mittelfeld habe ich Ratinho.
Auch gut, ja.
Das klar, und ja. Hab dann noch Lincoln und Erwin Skela. Das ist so ein relativ fluides Mittelfeld. Da wird sehr viel rotiert. Da hat keiner eine feste Position. Sage ich jetzt alles gerade nur, weil Erwin Skela jetzt wirklich kein linker Mittelfeldspieler in dem Sinne war. Deswegen, da ist auf jeden Fall immer viel Bewegung drin. Und im Sturm setze ich dann auch auf Lokwens als Sturmhühn. Und zusammen mit ihm steht noch Erik Jendrisek im Sturm. Das ist meine Elf.
Wunderschön, muss ich wirklich sagen. Das war Poesie.
Ja, ihr konntet das ja jetzt hier bei Spotify und sonst wo nicht sehen, aber Stefan und ich haben ja anerkannt genickt bei jedem Namen. Also gerade so Ristoff und wir saßen, ja geil. Auch so ein Lincoln hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber schöne Elf. Gut, dann fehlt meine noch und wir haben wirklich sehr viel Varianz heute drin. Ins Tor habe ich Ehrmann gepackt, Gary Ehrmann, glaube ich.
Wenn der mit dem Joghurt.
Der dann später, genau, der sich dann später gedacht hat, ich mache jetzt nochmal einen Joghurt, nachdem ich dreimal deutscher Meister geworden bin und Weidenfeller, Wiese, Sippel und sonst wen ausgebildet habe. Fromlowitz, Trapp auch, habe ich mich vorhin gefragt.
Ja, der kommt auch Trapp, aus der Sippel,
Kaiserslautern. Das ist ja unmenschlich. Also der Wiese. Hat ja echt die letzten 20 Jahre wirklich 5, 6 Bundesliga-Keeper ausgebildet. Nicht schlecht. Linke, ja, was heißt Peitsche, linker Verteidiger, Alexander Bugera. Der hatte mich einfach mit seinen 4 UI-Cup-Spielen dann auch überzeugt, die er absolviert hat.
Linke Peitsche finde ich geil.
Linke Peitsche, ja. Dann Innenverteidigung Rodney und Amedik. Die rühren da richtig Beton an, glaube ich, in der Pfalz. Und wer Amedik sagt, muss auch Dick sagen. Florian Dick auf dem Rechtsverteidiger. Das ist so ein bisschen wie bei dir, Stefan, mit Koch und Koch. Mhm. Ich spiele mit einem 4-3-3, habe mich auch für Marco Engelhardt entschieden, der auch, glaube ich, in Lautern Nationalspieler geworden ist.
Er ist auf jeden Fall in Lautern Team 2006 Spieler geworden und das ist ja eigentlich viel relevanter und beeindruckender.
Und er war in einem DFB-Kartenquartett, was ich hatte. Also das ist ja auch schon was wert.
Schau an, ja.
Daneben bei Sforza finde ich es auch interessant, weil der irgendwie der hat so ein bisschen die Matthäus-Transformation, glaube ich, so durchgemacht. Vom Zehner bis zum Libero, so je älter er wurde. Dementsprechend habe ich Sforza mal daneben gestellt und kleines Internet-Schmankerl kann ich auch nur allen Hörern empfehlen. Das ist, Sforza wurde mal von sowas ähnlichem wie versteckte Kamera oder verstehen Sie Spaß reingelegt, wo quasi im TV gezeigt wurde, dass er zu Inter Mailand wechselt. Und dann sagen so Rummenigge und Beckenbauer, dass er eine Flasche war. Und witzigerweise ist er ein Jahr später wirklich dahin gewechselt. Also einfach mal Sforza und Ran bei YouTube eingeben, das ist schon was.
Ich kenne das Video, wir haben es ja auch schon mal empfohlen im Podcast, meine ich zumindest.
Kann gut
sein. Sehr geil, also das ist wirklich eines der geilsten YouTube-Videos oder der geilsten Verarschen der Fernsehgeschichte.
Ja, vor allem, da siehst du auch in diesem furchtbar eingerichteten Wohnzimmer auch so die tiefsten 90er. Also war wahrscheinlich damals dann so modern und Vogue, aber oh, na gut. Und ich glaube, Hansi Müller sitzt da auch noch auf der Couch. Irgendein ehemaliger Fußballer sitzt da, glaube ich, noch.
Ja. Genau, der sogenannte Lokvogel.
Lokwens hatten wir schon, jetzt auch den Lokvogel. Gehen wir weiter. Ich hatte gedacht, die beiden halten meinem Zehner den Rücken frei und dieser Zehner kann nur Markus Schupp sein. Der.
Ah, ich dachte, jetzt sagst du Markus Anfang.
Nee. Der, also für meine Elfen muss man mindestens doppelt geimpft sein. Also da.
Reicht dir sein Passspiel nicht?
Nee. Wow, das ist hier heute auch ein bahnbrechendes Niveau. Nee, bei Markus Schupp fand ich schön, dass er zum einen ein paar Länderspiele hatte und dass ich ein Bild gesehen habe, wo er im Zweikampf mit Roy Keane ist in der Champions League. Also Leute, niemals aufgeben, alles ist möglich im Leben. Und vorne habe ich einen Dreiersturm und habe mich dafür Klose, Pavel Kuka, der auch, glaube ich, 4 Jahre da gespielt hat. Und bei Tschechien auch eine sehr gute Quote hatte. Ich glaube, der hat so 140 Bundesligaspiele, 50 Hütten gemacht. Und für Tschechien 60 Spiele, 20 Tore. Also wirklich ein sehr guter Kicker. Und ja, also Klose, Kuka, Kunz als Dreiersturm vorne. Wird jetzt wahrscheinlich im wirklichen Spiel jetzt nicht so aufgehen, weil das, glaube ich, alles drei dann doch eher die Mittelstürmer sind. Aber sei es drum.
Ja, der KKK-Sturm.
Ich wollte es nicht aussprechen, aber habe da natürlich auch dran gedacht, als ich das hier vorne hatte. Stimmt, bei Werder gab es den K&K-Sturm damals mit Klose und Klasnitsch.
Genau. Wer mir jetzt bei allen ein bisschen gefehlt hat, ist Christian Timm. Das ist ja auch so ein ewiges Talent gewesen, der auch bei Lautern war.
Den verbinde ich aber mehr mit Köln. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst mit deiner Aussage, weil das hatten wir uns ja als Frage für die nächste Woche überlegt. Ihr könnt es ja jetzt auch schon wieder unten bei Spotify sehen oder habt's schon gesehen, aber wir würden von euch gerne mal wissen, wer sind denn so die ewigen Talente, die aber auch immer Talent geblieben sind? Also wer hat letzten Endes sein Talent nicht wirklich umgesetzt auch, sondern blieb irgendwie so für immer Talent? Also Mehmet Scholl war auch lange Talent, aber der war dann auch ein absolut kongenialer Bundesligaspieler. Hier geht es schon eher so um Christian Timm, Xavi und Chirico.
Marco Reich, solche Jungs.
Marco Reich wurde auch nicht genannt. Ja. Daniel Halfer, sträflich übersehen von uns. Also den Schuh, den müssen wir uns auch irgendwo anziehen, ne?
Ja, hast du recht.
Naja, kommentiert mal unten, wer eurer Meinung nach denn eigentlich das meiste Talent hat und am wenigsten draus gemacht hat.
Genau, wir binden ja unsere Community hier immer sehr sorgfältig ein und das haben wir auch heute gemacht, denn ihr habt uns eure Fragen fürs Quiz zugeschickt.
Stimmt.
Und ich habe diese Fragen übernommen und werde sie jetzt an Stefan und Jasper weiterleiten. Wer möchte denn von euch beiden beginnen? Ich habe jeweils 5 Fragen für euch.
Eben habe ich angefangen, ne? Dann ist Stefan jetzt dran.
Ja, dann lege ich los.
Okay, bei Stefan bin ich mir bei der ersten Frage nicht ganz sicher, ob er es weiß. Bei Jasper wäre ich mir wieder sicher gewesen, dass er es gewusst hätte.
Mist!
Ja.
Nein.
Es lag an deiner Hand, Jasper.
Es geht wieder um Trikotsponsoren oder um Rückennummern.
Nee. Stefan, Nico Paczynski nimmt an der neuen Staffel der RTL-Sendung Kampf der Reality Stars teil. Welcher ehemalige Fußballprofi gewann denn die erste Staffel der Sendung?
Ah, das hätte ich auch nicht gewusst. Oh. Aber schön, dass du mir das andichten wolltest.
Gar keine Ahnung.
Daraus interpretiere ich jetzt mal frei, dass du eine Hilfe benötigst.
Ja, bitte. Also sonst kann ich nur ganz hineinraten. Dann gibt es doch recht viele ehemalige Fußballprofis.
War das Kevin Großkreuz? War das Kevin Panewitz? War das Kevin Kurani? Oder war das Kevin Schlitte?
Kannst du mir ein bisschen mehr über die Show erzählen? Was muss man da so machen?
Hab keine Ahnung. Ich übernehme hier nur die Fragen.
Jasper, du hast es doch sicher gesehen.
Ich bin hier so richtig der TV-Gucker unter uns, ne? Kampf der Reality-Stars. Also ich würde tippen, es wird sehr viel mit Schlamm gearbeitet, ohne dass ich das weiß. Also Parcours laufen oder so. Ich weiß es aber auch nicht.
Laufen? Ich wollte jetzt gerade Kevin Panewitz sagen, aber da muss ich noch mal...
Ich weiß es nicht. Ich will dich jetzt auch nicht in die Irre führen.
Ja, ja.
Ich meine, also, Panewitz hat ja auch alles mitgenommen irgendwie an YouTube-Formaten und TV-Shows, also...
Deswegen habe ich zu denen tendiert tatsächlich, ja. Kurani kann ich mir nicht vorstellen, Großkreuz eigentlich auch nicht. Weil wenn er mitmacht, dann gewinnt er nicht. Ich sag mal, Antwortmöglichkeit B, Kevin Panewitz.
Und Kevin Panewitz ist goldrichtig, Stefan. Er müsste 2020 gewesen sein, dass er dieses tolle Format gewonnen hat. Aktuell spielt er übrigens bei dem eben schon erwähnten Verein dieses YouTubers. Er spielt nämlich bei Delay Sports Berlin. Also dem Verein, der in der Kreisliga, glaube ich, schon mehr Follower bei Instagram hat als Hertha BSC. Das sind 0,5 Punkte für dich, Stefan.
Damit bin ich sehr zufrieden bei der Frage.
Mhm. Jasper, jetzt auch eine für dich gemachte Frage.
Ja.
Sag mir mal bitte, zu wem die folgenden Spitznamen gehören. Wenn du 8 von 10 richtig beantwortest, bekommst du die volle Punktzahl. Und wenn du 7 richtig beantwortest, bekommst du noch einen halben Punkt.
Geile Frage erstmal. Lob an wen auch immer.
Entschuldigung, ich habe das eben vergessen. Also die erste Frage mit Nico Paczynski bzw. Kevin Panewitz kam von Malte. Und Frage Nummer 2 kommt jetzt von Nikolas. Und Nikolas möchte wissen, zu wem gehört denn der Spitzname Schwatte?
Ulf Kirsten.
Wer ist der Kölsche Cafu?
Boah, der Kölsche Cafu. Das muss ja ein Außenverteidiger gewesen sein. Ich würde erstmal schieben.
Mhm. Er spielt auch noch aktuell. Den Tipp kann ich dir ja schon mal mitgeben. Wer ist der Lutscher?
Thorsten Frings.
Korrekt, damit hast du zwei richtige. Wer war Diego?
Buchwald war das.
Genau, dritter richtiger. Wer war der Kannibale? Oder ist der Kannibale?
Ja, das... Ach, hier, Bularusch, Khalid Bularusch.
Khalid Bularusch ist korrekt. Wer war denn die Axt?
Die Axt. Ich glaube, das war... Ich habe gerade an die Walz der Pfalz gedacht. Das war, glaube ich... Nee, die Axt war, glaube ich, Vinnie Jones?
Nee, also ich suche ausschließlich deutsche Fußballer. Nee.
Ach so.
Ah, nee, okay. Khalid Bularusch stimmt nicht. Und noch einer ist auch kein Deutscher.
Aber also Bundesligaspieler, quasi das als Eingrenzung?
Genau, das ist so die Eingrenzung. Also sie müssen mal in der Fußball-Bundesliga gespielt haben. Sehr gut.
Ah, okay. Die Axt. Oh. Ja, das muss ja auch so ein irgendwie Mittelfeldspieler gewesen sein, der relativ rabiat zu Werk gegangen ist. Muss ich auch mal erstmal einmal schieben.
So, den nächsten kannst du lösen. Mozart.
Mozart war Thomas Broich.
Exakt. The Hammer.
Hitzlsperger.
Genau. Dann The Butcher. Ein Spieler, der in der Bundesliga gespielt hat, der aber kein Deutscher ist, sondern dieselbe Nationalität hat wie Khalid Bularusch.
Okay, gut, weil ich gerade gedacht habe, sie hätten Heiko Butcher scherzhaft so genannt. The Butcher. Niederländer. Okay, nee, muss ich auch noch leider schieben.
Okay, das heißt, du bleibst erstmal bei 6 Punkten stehen. Der Eisbachtal-Panther, das weiß Stefan auf jeden Fall.
Ich weiß das auf jeden Fall, ja.
Der Eisbachtal-Panther?
Eisbachtal-Panther.
Gott.
Ich sehe es noch bei Fußballmanager vor mir und das war auch das allererste, woran ich bei der Frage gedacht habe.
War das ein offizieller Spitzname oder?
Also bei Fußballmanager 2003 und oder 2004 stand es in seinem Profil entsprechend ganz klar offizieller Spitzname.
Ja. Oh. Gut, ich glaube, über den komme ich nicht. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Wie viele Fehler darf ich denn machen?
Also du bist jetzt bei 6 Punkten. Wenn du jetzt noch einen richtig machst, bekommst du noch den halben Punkt und bei 2 richtigen noch bekommst du den ganzen Punkt. Offen sind noch der Kölsche Cafu, die Axt, The Butcher und der Eisbachtal-Panther.
Gut, beim Panther muss ich an Pantelic denken. Allerdings weiß ich jetzt gerade nicht, das wird er glaube ich nicht sein. Weil Pantelic auch so 03, 04 war der da schon in der Bundesliga. Okay, ich muss mal tippen.
Es ist ein deutscher Spieler.
Boah, also ich finde die 0,5 muss ich mir härter hier kämpfen, als an Kevin Panewitz zu denken. bei Reality-Shows. Also ich tippe jetzt einfach mal, was mir gerade noch einfällt, könnte der Kölsche Cafu, Asch über mein Haupt, jeder Köln-Fan weiß es wahrscheinlich, könnte das Hector sein?
Nee, das ist leider falsch. Der Kölsche Cafu, okay, ich löse das jetzt schon mal auf, ist Benno Schmidt.
Ah, okay. Gut. Ja, also bei Axt musste ich halt, wie gesagt, Axt musste ich direkt irgendwie an Vinnie Jones denken. Und die Walz der Pfalz war, glaube ich, oh, wie hieß der denn noch? Das war so in den 80ern einer. Auch Nationalspieler, Lockenkopf, egal. Ich muss ja jetzt irgendwas noch tippen. Batscher bei Niederländern. Nee, mir fällt echt leider nichts mehr ein. Ich bin echt blank.
Okay, ist auch gar nicht schlimm. Stefan, kannst du was lösen?
Ja, ich hatte noch eine Idee für den Butcher. Ist das Daniel van Beuten?
Nein, das ist falsch. Er war ja der Wrestler. Ach, The Butcher war Erik Meyer, der tatsächlich eine Metzgerlehre gemacht hat und dessen Vater auch Metzger war. Und Roman Weidenfeller war der Eisbachtal-Panther oder ist der Eisbachtal-Panther, weil er aus einem Ort kommt, der so heißt.
Sowas also hatte ich mir bereits gedacht und mir dann gedacht, Marco Pantelic kommt nicht aus dem Eisbachtal.
Ja. Aber jetzt kann ich auch nachverstehen, warum Erik Meyer die Spielsituation in der Analyse immer so gut filetiert.
Bei Erik Meyer muss ich immer an Bundesliga Classics denken. Da wurde er gefragt, warum er rot bekommen hat. Und dann hat er gesagt, ich habe den Schiedsrichter einen Mixer mit W genannt. Das finde ich bis heute auch eine sehr schöne Antwort.
Genau, und dann der letzte, der noch verbleibt, ist Die Axt, und das war der Spitzname von Uli Borowka.
Ah, das hätte ich wissen können, ja, okay. Ja.
Mhm. Aber Jasper, ich gebe zu, das war tatsächlich ein bisschen komplexer als das, was Stefan da lösen musste. Wir kommen.
Ich finde, man kann auch noch einen halben Punkt für 6 Antworten geben.
Ja, komm, machen wir 0,25.
Okay, ich schreibe das immer auf, danke.
Kannst du dir auch in deinen Lebenslauf schreiben. Mhm. Stefan, welcher Spieler von Borussia Mönchengladbach, der zuvor auch für Bayern München und Kaiserslautern gespielt hatte, provozierte mit seiner Bogenlampe das legendäre Eigentor von Tomislav Pieplitzer zum 3:3 für Gladbach gegen Energie Cottbus?
Ich glaube, ich weiß es. Die vorherigen Vereine passen für mich nicht ganz rein, aber wenn mich nicht alles täuscht, also Bayern passt, wenn ich mich alles täuscht, war das Marcel Wittecheck.
Damit liegst du goldrichtig. Es war Marcel Wittecheck. Stark.
Scheiße. Neulich nochmal das Video gesehen tatsächlich, also vor 2 Wochen oder so.
Okay. Ja, weil ich hätte es nicht so aus der Hüfte schießen können.
Das wusste ich auch schon, bevor ich es nochmal gesehen habe tatsächlich. Aber
und gut zu wissen bei Marcel Wittecheck ist auch, dass er Top-Torschütze der U17 WM 1985 und der U19 WM 1987 war. Hat zusammen mit zusammen mit Möller gespielt.
Ah, wow. Okay. Stefan bislang mit 1,5 Punkten, Jasper noch mit mageren 0,25, aber jetzt kommt ja auch seine zweite Frage. Welcher Bundesliga-Trainer machte sich in der Saison 2020-2021 nach dem Spiel folgendermaßen über den Platz in Stuttgart lustig? Ich habe zum Linienrichter gesagt, er soll aufpassen da an der Seite. Ich habe da gerade frische Kartoffeln gepflanzt und er soll bitte nicht drüberlaufen.
Von wem ist die Frage eigentlich?
Die ist von,
auch wieder sehr, sehr
das habe ich schon wieder auch eben vergessen, ne? Also eben die Frage kam vergessen. Von Thomas bei Borussia Mönchengladbach und die Marcel Wittecheck-Frage kam von Thomas und diese Frage jetzt zum Bundesliga-Trainer, der das mit dem Kartoffelacker sagt, kommt von Markus.
Das ist leider komplett an mir vorbeigegangen, die Frage. Es könnte natürlich zu so einem Streich passen. Vor 2 Jahren, wer könnte denn sowas noch gesagt haben? Ich glaube, wenn du mir jetzt die Antwortmöglichkeiten gibst, bringt mir das auch nicht so viel.
Aber sie nicht zu nehmen, bringt dir auch nichts, also.
Ja gut, sonst würde ich halt auf Streich tippen, das Risiko gehen und vielleicht einen Punkt kriegen. Aber wenn du schon mich in eine gewisse Richtung lenkst, dann gib mir nochmal die 4 Antwortmöglichkeiten einfach mal.
Also war das A, Julian Nagelsmann, war das B, Christian Streich, war das C, Steffen Baumgart oder war das D, Dimitrios Gramotzes, der jetzt schon zum zweiten Mal hier heute erwähnt wird.
Hoher Gramotzes-Anteil in dieser Folge. Ja, der glaube ich nicht. Bei Nagelsmann, ach, manchmal sagt er auch so komische Sachen, das könnte auch schon wieder reinspielen. Am ehesten, ja, Baumgart kann es natürlich auch sein. Ja, egal wie ich mich jetzt, glaube ich, hier entscheide, irgendwie ärgere ich mich am Ende. Ich nehme mal Baumgart.
Es ist tatsächlich nicht Steffen Baumgart. Obwohl, das ist ganz lustig, es geht ja hier, in der Frage ging es ja um Kartoffeln quasi und es gab mal eine Hansa-Kartoffel zu Zeiten, als Steffen Baumgart bei Hansa Rostock gespielt hat und dann hat Steffen Baumgart diese Hansa-Kartoffel beworben. Nein, er war es aber nicht, es war auch nicht Christian Streich, sondern es war Julian Nagelsmann, der sich da echauffiert hat, ja, weil der Stuttgarter Platz im Gottlieb-Daimler-Stadion offenbar aussah wie ein Acker. Ich hätte das auch nicht gewusst.
Naja, höchstens so darüber, dass Echauffieren ja wirklich einer der markantesten Wesenszüge von Julian Nagelsmann ist. Darüber hätte man das vielleicht noch erklären können.
Gut, Stefan, für dich die dritte Frage.
Von wem?
Diese Frage kommt von Jan. Wie viele Vereine konnten seit Gründung der Fußball-Bundesliga mindestens einmal deutscher Meister werden? Plus, minus 1 lasse ich da durchgehen.
Okay.
Das ist quasi schon die Hilfe auch.
Ich versuche es jetzt mal chronologisch. Erster FC Köln unter Georg Knöpfle wurde erster Meister. Dann wurden in den ersten Jahren Nürnberg 1860, Eintracht Braunschweig Meister. Und dann in den 70ern ganz viel Gladbach und Bayern, da bin ich bei 7. Kaiserslautern wurde Meister, Stuttgart, Dortmund, Bremen, Hamburg, dann bin ich bei 11. Und jetzt muss ich nochmal schwer nachdenken, weil ich irgendwann aufgehört habe, systematisch vorzugehen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich schon gesagt habe. Wir reden nur seit Einführung der Bundesliga, ne?
Exakt.
Ja. Der VfL Wolfsburg ist nochmal Meister geworden. Und ansonsten gibt es denn vielleicht gar nicht mehr so viele Meister. Also
bei wie viel bist du jetzt gerade?
Ich bin gerade bei 12.
Mhm. Das ist jetzt die Frage, glaubst du, dass das so stimmt oder glaubst du, dass du irgendjemanden versehentlich dabei hattest, der gar nicht Meister war oder dass noch andere Mannschaften Meister waren, die du vergessen hast?
Alle Mannschaften, die ich genannt habe, waren auf jeden Fall Meister, da bin ich mir absolut sicher. Kann nur sein, dass ich mich verzählt habe. Aber ich gehe noch einmal von oben nach unten das Bundesgebiet durch, um darüber nachzudenken. Ich mache das auch ganz schnell und scanne so nach links und rechts. Und habe aber, glaube ich, keinen Verein vergessen und würde deswegen 12 sagen.
An der Stelle löse ich auf, es sind genau 12 und du hast alle Vereine korrekt genannt, stark. Also
sehr
ich
stark.
Weiß nicht, Jasper, ob du wow. Das geschafft hättest. Ich hätte es, glaube ich, nicht hinbekommen, alle zu nennen.
Nee, ich hätte, glaube ich, in Nürnberg 60 und Braunschweig, das wären so zumindest 60 und Braunschweig, hätte ich, glaube ich, echt nicht gewusst.
Ja.
Da hättest du bei mir aufgehört.
Die wären schnell mal hinten runtergefallen. Sehr gut. Also Stefan, du performst.
Ja, ich bin selber überrascht davon jetzt gerade. Aber hab halt auch die Statistikteile im Sportbild-Sonderheft immer besonders interessiert studiert.
Mhm. Das zahlt sich jetzt aus. Jahre danach. Man weiß nie, wofür so ein Wissen mal gut ist.
Jasper, für dich wird es jetzt weniger komplex. Was war denn das Besondere am Debüt von Bayram Sadrijay für Borussia Dortmund in der ersten Pokalrunde im Jahr 2008?
Ich weiß es.
Ja, das wird auch sowas sein. Entweder weiß man es oder man weiß es nicht. Und ich weiß es nicht.
Gut.
Bayram Sadrijay.
Ja, dann lese ich dir mal die Antwortmöglichkeiten vor.
Mhm.
Er provozierte die hinter der Reservebank sitzenden Fans des Gegners Rot-Weiß Essen so sehr, dass diese ihn mit Bier überschütteten. B. Trainer Jürgen Klopp wechselte ihn nach weniger als 4 Minuten wieder aus. C. Er flog 12 Sekunden nach seiner Einwechslung mit glattrot vom Platz. Oder D. Er erzielte in nur 29 Minuten 3 Tore und ist damit bis heute der jüngste Dreifachtorschütze im DFB-Pokal.
Gegen wen hat er denn gespielt? Was hattest du gerade gesagt?
Rot-Weiß Essen.
Ja, okay, also ich glaube, 1 und 4 ist es nicht. Ich glaube, das erste, weiß ich nicht, ist jetzt nicht super besonders. Das, oder schon, natürlich, aber jetzt auch nicht. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und das letzte, das hätte ich, glaube ich, mal gelesen. So, Sadrijay. Hat er direkt rot bekommen oder wurde er wieder ausgewechselt?
Die Frage kam übrigens von Jonas.
Ja, schwierige Frage, Jonas. Aber natürlich Sadrijay auch eine absolute Volllegende, was der wohl gerade macht. Ja, komm, ich nehme die rote Karte.
Das ist richtig.
Ist richtig.
Puh.
Genau, das ist groß durch die Medien gegangen und ich denke mal, das wirst du dir jetzt auch bis ans Ende deiner Tage merken, Jasper.
Ich glaube, dann hatte ich doch mal irgendwie sowas gelesen. Es gab mal so einen Artikel, glaube ich, über ihn vor so ein paar Jahren, wie denn die Karriere verlaufen ist. So der Berkan Gökhan von Dortmund, so ungefähr.
Stefan, dann darfst du wieder. Weshalb musste Miso Bretschko im Februar 2012 eine empfindliche Geldstrafe beim ersten FC Köln zahlen?
Ach, ich habe das Gefühl, irgendwo klingelt was, aber nicht genug, als dass ich sagen könnte. Ich nehme auch mal Antwortmöglichkeiten.
Ja, meine eigentliche Überlegung war sogar, dass ich hier die Antwortmöglichkeiten direkt mitgebe. Aber da du ja eh führst, bekommst du die jetzt als Tipp oder als Joker. A. Er ist nicht zum Termin für das Mannschaftsfoto erschienen, weil er zuvor keinen Termin bei seinem Friseur erhalten hat.
Bei der Frise, naja.
B. Brečko ist nach der Karnevalssitzung des FC mit dem Auto und 1,6 Promille Alkohol im Blut ins Gleisbett gefahren.
Ich glaube, das war's, aber mach nochmal weiter.
C. Er täuschte eine Verletzung vor, um den Geburtstag seiner Schwester in Slowenien zu feiern. Oder D. Er äußerte als Kapitän öffentlich Bedenken daran, dass der FC mit dieser Mannschaft die Klasse halten kann.
Ich glaube, es ist 2 oder 4.
Also nochmal im Kurzdurchlauf. Die Frage kam von Marvin. War es der Friseurbesuch, der nicht geklappt hat und er deswegen nicht zum Mannschaftsfoto gekommen ist? War es mit 1,6 Promille im Gleisbett mit dem Auto? War es der Geburtstag der Schwester in Slowenien? Oder war es die Aussage, dass der FC mit dieser Mannschaft nicht die Klasse halten könne?
Ich glaube nicht, dass es die Aussage zum Klassenerhalt war. Ich würde dann sagen, es ist B, dass der alkoholisiert am Steuer saß.
Ja, Stefan, bei dir läuft's einfach, ne? Es läuft. Damit liegst du richtig.
Und hast jetzt schon gewonnen.
Und hast quasi jetzt schon gewonnen.
3:0,75 ist der aktuelle Zwischenstand.
Ja, okay.
Ist ja fast wie Elfmeterschießen zwischen der Schweiz und Ukraine bei der WM.
Fast, fast.
Okay, wird schwierig für Jasper, das noch einzuholen. Die Frage kommt von Renke oder Rinke.
Oder Reinke.
Ich kannte diesen Namen nicht. Das ist der friesische Name für Reinhard. Ob Bastian Reinhard oder Dominik Reinhard, sei mal dahingestellt. Jasper. Wieso kam es bei einem Fußballspiel in den 1940er Jahren in Brasilien der Legende nach zu einem kuriosen Ergebnis? Ich lese dir jetzt auch direkt die Antwortmöglichkeiten vor. Das war nämlich dafür auf jeden Fall vorgesehen, weil das aus der Hüfte zu schießen ist ja gar nicht mal so simpel. A. Das Spiel ging 19-8 aus, weil beide Teams sich vorher darauf geeinigt hatten, das Ergebnis so zu erzielen, weil beide nämlich im Jahr 1908 gegründet worden sind und weil es in dem Spiel sowieso um nichts mehr ging. Antwortmöglichkeit B. Das Spiel ging 0-0,5 aus, weil bei einem Elfmeter ein halber Ball ins Tor ging. Das heißt, die Luftblase ist ins Tor geflogen, das Leder ist allerdings vorbeigeflogen. Also 0-0,5, so ein bisschen hier wie bei uns im Quiz. C. Das Spiel endete mit -1:-1, da der Schiedsrichter entschied, jeweils beiden Teams ein Tor nach einer Rudelbildung abzuerkennen, obwohl noch gar kein Tor gefallen war. Oder Antwortmöglichkeit D. Das Spiel endete mit 112-2, da die Gastmannschaft in der 20. Minute beim Stand von 1-2 aufgehört hatte zu spielen, weil die Gästespieler mit obszönen Gesängen überzogen worden sind und die Heimmannschaft daraufhin aber munter weiterspielte und dann noch 111 Tore schoss. Also nochmal in der Kurzfassung war es das 19-08 wegen des Gründungsjahres, war es das 0-0,5 wegen des halben Balls, der im Tor gelandet ist? War es das -1:-1 wegen einer Rudelbildung oder war es das 112-2, weil eine Mannschaft aufgehört hatte zu spielen?
Ja, super schwierige Frage. Also A würde ich komplett ausschließen. Ja, ich tendiere jetzt einfach mal. Obwohl natürlich die Frage ist, wie sahen denn Fußbälle so 1940 aus? Ja, ich tippe jetzt einfach mal auf B.
Du sagst B und das ist das 0-0,5 und damit liegst du richtig. Renke hat, oder Rinke, wie sagt man das jetzt?
Ich kann leider auch kein Friesisch.
Wir haben hier leider keine Friesen dabei. Deswegen sage ich jetzt einfach Rinke und...
Wir rufen Dieter Eils nachher nochmal an und fragen ihn, wie man das ausspricht.
Rinke oder Renke sagt... dass es das 0-0,5 war, weist aber auch darauf hin, dass das tatsächlich ja so einen gewissen Legendengehalt hat, ist aber halt in mehreren Publikationen zum Thema Fußball in Brasilien wohl zitiert worden ist oder publiziert worden ist. Entsprechend gehen wir mal davon aus, das stimmt, aber Jasper, du hast da ja deinen ganzen Punkt jetzt rausgeschlagen. Gratulation.
Danke, danke.
Und so kommen wir zur nächsten Frage für Stefan.
Und meiner letzten, ne?
Deiner letzten, ganz genau. Es ist das Jahr 1996. Nach einem gegnerischen Eckball vom VfB Stuttgart greift Oliver Kahn einem Mitspieler in den Nacken, rüttelt ihn ordentlich durch und schubst ihn nach vorne, weil er möglicherweise etwas schläfrig verteidigt hat. Wer war denn dieser Mitspieler, den Oliver Kahn da angegangen ist?
Ah, das weiß ich auch. Ich habe echt mich für den falschen Fragenbaum entschieden.
Das weiß ich wiederum nicht. Ich habe noch so vor Auge den Kung-Fu-Tritt. Und ich habe auch noch den Griff an den Hals vor Auge, aber ich weiß
oder
nicht,
oder den Nasenpopler gegen Klose.
Oh ja,
auch nicht zu unterschätzen.
Mhm.
Oder Kahn geht Bredaric an den Kragen. Das war auch so ein Ding.
Ach. Wann war das? 96?
96, also es war auch mit so einem Griff in den Nacken verbunden, also quasi wie bei Thomas Bredaric, wenn man so möchte.
Ah, ich glaube, dann habe ich den Bredaric tatsächlich im Kopf und nicht aus 1996.
Wie gesagt,
war Kahn es war ein schon Mitspieler. Bei Bayern?
Kahn ist, glaube ich, 94 zu Bayern gewechselt.
Okay. Ja, aber ich könnte jetzt einfach mal raten und dann sage ich, nee, keine Ahnung, gib mir mal Antwortmöglichkeiten.
War das Ciriaco Sforza? War das Ralf Hasenhüttl? War das Andi Herzog? Oder war das Sammy Kufur?
Ich hätte jetzt beim Raten Sammy Kufur gesagt, deswegen nehme ich jetzt D. Aber ich habe keine Ahnung.
Und das ist natürlich falsch, denn es war ein Österreicher, es war Andi Herzog.
Ah. Auf die letzten Meter dann doch noch blamiert bei meiner Quiz-Performance.
Ja, aber du hast ja auch vorhin schon, genau, du hast ja auch vorhin schon da einiges an Puffer erspielt. Deswegen musstest du jetzt gegen Ende nicht mehr so reinhauen. Jasper, letzte Frage für dich.
Ja, mir bleibt nur noch der Ehrentreffer. Ich bin gespannt.
Um welchen ehemaligen Schalke-Spieler geht es in der Biografie? Dieser Weg wird kein leichter sein, mein Leben und ich.
Okay, ich würde mal tippen. Leiten wir es mal ganz kurz her. Dieser Weg, natürlich einer der Songs der WM 2006. Und wer war 2006 der Kabinen-DJ? Gerald Asamoah. So, und Xavier Naidoo dankte ihm auch in dem Song. Dank geht raus an DJ Gerald Asamoah. Dank dir kamen die Songs in der Kabine vor. und dementsprechend würde ich mal auf Asamoah tippen, dass das seine Biografie ist.
Diese Frage kam übrigens von Tim, die davor übrigens von Jakob, ich vergesse immer diese Namen zu nennen, ne? Also diese Oliver Kahn-Frage kam von Jakob, diese...
Bisschen undankbar, ne?
Ja,
du lässt schon, sourced schon die Arbeit aus und dann gibst du nicht mehr Credit.
Ja, es tut mir auch leid, aber ich mach's ja. Ich erwähne gleich alle Fragemenschen nochmal einzeln am Ende der Folge. Antwortmöglichkeiten wären gewesen Mike Büskens, B. Gerald Asamoah, C. Sascha Ritter oder D. Yves Eigenrauch. Und Jasper, deine Herleitung war ja genial. Gerald Asamoah ist richtig, auch wenn ich diesen Zusatz, mein Leben und ich, irgendwie lustig fand. Da es ja mal diese RTL-Serie mit Wolke Hegenbart gab, die mein Leben und ich hieß. Die war aber offenbar nicht gemeint hier.
Eine Biografie von Sascha Ritter, die würde Fußball Deutschland noch fehlen, glaube ich. Da gibt es bestimmt noch mal ein paar interessante Insights.
Ja, oder?
Also,
wenn er da so ein bisschen was vom FC Fulham erzählt.
Das wäre mit Sicherheit interessant. Aber ja, da bin ich doch jetzt am Ende mit der knappen Niederlage doch zufrieden. Ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, 2,75:3. Ich weiß auch nicht, ob es für oder gegen uns spricht, dass wir bei Wert mehr Punkte erzielt haben. Wo es eigentlich die Fragen gibt, die man auch nicht unbedingt wissen kann.
Ja, bei Wer hat mehr geht es halt so um Halbwissen. Da sind wir besser.
Ja, Wer hat mehr ist halt immer eine 50-50 Chance, ne?
Mhm. Kann man dann auch irgendwann mal schauen, ob wir insgesamt besser performen als der Zufall oder nicht. Ja, aber ich sag euch, Freunde, dann können wir ja langsam auch zu Ende kommen. Vor 2 Minuten ging nämlich das Spiel in der UEFA Champions League los, was wir uns, glaube ich, heute Abend alle gerne anschauen möchten. Gibt es noch ein paar abschließende Worte? Du müsstest noch mal Props geben, Julian.
Ja, ich lese natürlich noch mal all diejenigen vor, deren Fragen wir heute genutzt haben. Das waren Malte, Nikolas, Thomas, Markus, Jonas, Jan, Marvin, Renke, Tim und Jakob. Und auch vielen Dank natürlich an all die anderen, die auch Fragen geschickt haben. Ich musste mich dann irgendwie dadurch manövrieren, konnte mir auch gar nicht alle anschauen. Vielleicht schaffe ich das dann beim nächsten Mal, eure Fragen zu nutzen. Ja, hat mich sehr gefreut mit euch.
Ich fand die Fragen auf jeden Fall sehr, sehr kreativ und sehr cool. Also von mir auch nochmal Props an euch alle. Das war nice. Bessere Fragen, als wir sie machen, to be honest.
Gut, dann denkt bitte dran, auf die Frage zu beantworten. Gebt uns noch gerne 5 Sterne. Und ich muss jetzt rüber. Das Essen steht schon auf dem Tisch und ich freue mich auf Markus Schupp gegen Roy Keane. Also, bis in 2 Wochen.
Und weil ich es gerade noch vor mir liegen habe, will ich noch mal ganz kurz die Spieler mit den meisten Nominierungen für die Kicker Top 11 aus den Jahren 99, 2000 bis 2012, 2013 vorlesen. Und zwar nicht aus der ersten Liga, sondern aus der zweiten Liga. Und in der Saison 99, 2000 waren das Dirk Lottner und Peter Peschel. 2000, 2001 Rashid Azouzi und Nils-Erik Johansen. 2001, 2002 Altin Lala. 02, 03 André Voronin. 03, 04 Francisco Copado. 04, 05 Lukas Podolski. 05, 06 Thomas Kleine. 06, 07 Giovanni Federico. 07, 08 Milivoje Novakovic. 08, 09 Markus Feulner. 09, 2010 Marius Ebbers. 2010, 2011 Adrian Ramos. 2011, 2012 Max Kruse, Alex Meyer und Olivier Ocean. Und 2012, 2013 Ronny mit 12 Nominierungen für die Kicker Top 11. Ich wünsche euch schöne 2 Wochen. Wir hören uns wieder. Macht es gut. Gebt uns, wie Jasper schon gesagt hat, hier schön 5 Sterne oder wenn es geht sogar 6. Und dann hören wir uns, wie schon gesagt, bald wieder. Ciao, ciao. Adieu und Servus.
Wer Wilfried Sanu sagt, muss auch Bashiru Salu sagen. Wir sagen ciao, bis in 2 Wochen.